dass man so viel Veränderung erlebt, führt dazu, das kann ich ganz gut verstehen, dass Menschen erschöpft sind von der Veränderung, unwillig sind und denen glauben wollen, die sagen, muss gar nicht sein. AfD sagt, wir können die Grenzen dicht machen. Eine Klimakatastrophe gibt's gar nicht. Auf Europa muss man nicht Rücksicht nehmen, etc. etc. Das ist das Gefährliche, in dem wir uns befinden. Und da helfen übrigens nicht Versprechungen, sondern da muss man das Vertrauen erarbeiten in den langsamen Entscheidungs-, Meinungsbildungs- und Lösungsprozess von Demokratie. Man darf sie nicht einfach beschimpfen als Nazis, sondern muss sagen, wir nehmen eure unsicheren Ängste ernst, aber wir versprechen euch nicht lügenhaft das, was die AfD euch verspricht, sondern das und das wollen wir tun und wir werden es schrittweise umsetzen.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin and Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Wolfgang Thierse. Der ehemalige Präsident des Deutschen Bundestages ist eine der profiliertesten Stimmen unserer politischen Kultur. Ein Mann des Arguments, der Auseinandersetzung und der demokratischen Grundhaltung. Seit vielen Jahren engagiert er sich mit klarem Blick für den Erhalt der Debattenkultur und warnt eindringlich vor populistischen Vereinfachungen, sprachlicher Verrohung und der zunehmenden Ungeduld in unserer Gesellschaft. In Zeiten multipler Krisen plädiert er für mehr Zuhören, mehr Verantwortung und vor allem für eine Zuversicht, die nicht bloß auf ein gutes Ende hofft, sondern sich aktiv für das Richtige einsetzt. Ich wollte von ihm wissen, wie es um unsere Demokratie steht, warum das Vertrauen in politische Prozesse schwindet und wie wir es als Gesellschaft wieder zurückgewinnen können. Bevor wir gleich in das Gespräch einsteigen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Mein neues Buch Democracy Down ist ab sofort im Handel erhältlich. Es ist ein politischer Roman über eine beunruhigend nahe Zukunft, eine Welt, in der Algorithmen, Sprache und Narrative genutzt werden, um demokratische Systeme von innen heraus zu verschieben. Keine ferne Dystopie, sondern eine literarische Warnung, erzählt aus der Mitte unserer Gegenwart. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Wolfgang Thierse, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, bei Ihnen im Büro in Berlin, um über Demokratie zu sprechen, um über Debattenkultur zu sprechen, um über Sprache zu sprechen und wie sehr Sie all das bewegt. Herzlich willkommen.
Gerne. Legen wir los.
Wenn Sie so ein wenig auf die aktuelle Politik schauen, verspüren Sie da manchmal einen Ärger, und das meine ich gar nicht auf Sie persönlich gerichtet, sondern verallgemeinernd auf Ihre, ich sage jetzt mal, politische Generation darüber, dass man vielleicht irgendwie dieses Vertrauen der Gesellschaft nicht verspielt hat, aber vielleicht nicht gut genug auf dieses Vertrauen aufgepasst hat über all die Jahre?
Ach, na ja, meine Generation ist ja gar nicht mehr in der aktiven Politik. Jetzt ist ja die nachfolgende oder die beiden nachfolgenden Generationen sind am Werke. Und meine Generation, ich gehöre ja noch nicht mal zu den Boomern, sondern bin älter als die Boomer. Ich bin im Kriege geboren, in Breslau, das heute ein Teil Polens ist. Ich glaube, dass die in Ihrer Frage steckende Schuldzuweisung ein bisschen fatal ist. Wir müssen darüber reden, was eigentlich gegenwärtig passiert. Wir sind ja wirklich in einer absolut turbulenten Zeit. Manche sprechen von Polykrisen, multiplen Krisen. Jedenfalls wird man sagen können, wir erleben die Gleichzeitigkeit sehr unterschiedlicher, dramatischer, auch krisenhafter Entwicklungen und den daraus folgenden, teilweise schmerzlichsten Reform- oder Veränderungsnotwendigkeiten. Also Globalisierung mit ihren Konsequenzen und den Veränderungen, denen die Globalisierung jetzt unterliegt. Wir erleben ja so etwas wie eine Gegenbewegung gegen die Globalisierung, Renationalisierung. Das Wiederauftauchen des Krieges auch auf unserem Kontinent, wo wir doch hofften im Jahr 1919, dass nun ein goldenes Zeitalter des Friedens ausgebrochen ist. Und nun erleben wir wieder Kriege, ganz nah bei uns. Und der schlimmste, der Überfall des imperialistischen Putin-Russlands auf die Ukraine. Wir erleben die innere Pluralisierung unserer Gesellschaft, die noch heftig voranschreitet, dadurch, dass wir in einer offenen, entgrenzten Welt leben. Die Migrationsbewegungen sind der Ausdruck. Das Fremde und die Fremden rücken näher und stellen das Vertraute, Gewohnte in Frage. Das ist ein schmerzlicher, beunruhigender Vorgang für viele Menschen. Wenn ich dann noch denke an die künstliche Intelligenz, die Digitalisierung, die unsere Art zu produzieren und zu kommunizieren so radikal verändert. Und dann die große Herausforderung, die ökologische Katastrophe zu verhindern. All das gleichzeitig, das ist so unerhört viel, dass unweigerlich handelnde Politik, ob in diesem Lande oder auf unserem europäischen Kontinent oder weltweit, immer in der schwierigen Situation ist, die Probleme nicht so schnell meistern zu können, bewältigen zu können, wie eine ungeduldige, verunsicherte, verängstigte Menschheit es sich wünscht. Daraus kann ich doch keinen Vorwurf gegenüber den Handelnden machen. Wir erleben Zeiten, die ziemlich brutal sind. Und in den Zeiten Politik zu machen, ist wahrlich schwierig. Natürlich kann man sagen, ich bin alt genug, es gab auch früher schon turbulente Zeiten, aber ich habe persönlich den subjektiven Eindruck, dass die Zeiten jetzt dramatischer sind. Dramatischer als 1989-90, dramatischer als zu Zeiten des Kalten Krieges. Es waren immer auch Zeiten mit großen Gefahren und schmerzlichen Entwicklungen. Aber jetzt die Gleichzeitigkeit so vieler Dinge auf einmal, das ist ein wirklich beunruhigender, die Politik auf extremste Weise herausfordernder und ganz viele Menschen eben beunruhigender und ängstigender Prozess, in dem wir sind.
Gebe ich Ihnen absolut uneingeschränkt recht, aber, und das ist vielleicht so ein bisschen dieser kleine Vorwurf, den ich machen würde, gerade wenn ich auf die Politik in den letzten 10 bis 15 Jahre schaue, ich habe immer das Gefühl, das, was Sie gerade alles beschreiben, könnte man ja auch so artikulieren. Also man könnte ja sagen, wir tun unser Bestes sozusagen, wir strengen uns an, wir versuchen die Lösungen zu finden. Ganz genau wissen wir es aber gerade auch noch nicht, weil es ist so komplex, wie es denn am Ende funktionieren kann. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit, die wäre am Ende aus meiner Sicht besser, als zu sagen, wir haben die bessere Lösung als die anderen und die SPD hat keine Lösung. Wir haben als Union die Lösung, die SPD sagt, wir haben die Lösung, die Union nicht und die Grünen, so, also wie auch immer.
Also erst stimme ich Ihnen zu, es ist immer richtig, wenn Politiker ehrlich, fast offenherzig die Probleme aussprechen, ansprechen und sagen, das sind die Entwicklungen, mit denen wir es zu tun haben und das sind unsere möglichen Antworten, von denen wir überzeugt sind, dass sie vielleicht richtig sind. Allerdings ist das immer leichter gefordert, was sie da tun, denn die alte Regel gilt, Cassandra wird nicht gewählt. Also Gefahren zu beschreiben, schwierige Problemberge darzustellen, ohne den Eindruck zu erwecken, dass man diese Probleme bewältigen kann, dass man Lösungen hat, das ängstigt Menschen nur, das ermuntert sie nicht. Und deswegen sind Politiker immer geneigt. Man kann das meinetwegen eine Gefahr bezeichnen oder eine Versuchung, aber es ist halt so, immer geneigt, die Problembeschreibung schon mit der Verheißung von Lösungen zu verbinden. Ich könnte jetzt mal den alten Karl Marx zitieren, wenn man das noch darf. Der hat mal beschrieben, im Grunde ist es doch so, dass die Menschheit immer erst sich den Problemen wirklich stellt, wenn die Bedingungen ihrer Lösung herangereift sind. Das ist eine ganz, ganz intelligente Beobachtung. Vorher ist man in einem Moment der Starre, der Überwältigung und von der Politik erwartet man doch, dass sie nicht nur Probleme beschreiben, dass sie nicht nur Ängste noch bestätigen, sondern dass sie sagen, das sind unsere Vorschläge. sinnvoll ist in einer Demokratie zu sagen, klare Beschreibung des Problems, das ist unser Vorschlag, wir hoffen, dass er richtig ist, die Alternativen sind das und das, wir sind aber für diesen Vorschlag. Das ist die Einladung an die Gesellschaft, an die politischen Bürger, mitzudenken und mitzuentscheiden. Allerdings setzt das etwas sehr Wichtiges voraus, was absolut nicht mehr selbstverständlich ist, dass Bürger bereit sind, zuzuhören und sich auf einen solchen politischen Reflexions- und Diskussionsprozess einzulassen. Ich habe den Eindruck, verschärft durch die sozialen Medien, dass die Ungeduld der Menschen viel größer geworden ist, dass sie gar nicht mehr bereit sind, aufmerksam hinzuhören, sondern sie wollen die schnelle Antwort, sie wollen die Zuspitzung. Das wird ihnen teilweise auch medial und journalistisch verlangt. Das ist eine schwierige Situation, in der wir uns finden, mit der Politik umgehen müssen. Aber letzte Bemerkung dazu, dass in einer Demokratie man miteinander streitet, das ist ihr Wesen. Es soll nur friedlich sein, nach Regeln der Fairness. Denn keiner kann für sich beanspruchen, dass er im Besitz der Wahrheit ist, also im Besitze der allein selig machenden Lösung des Problems, um das es gerade geht, sondern man muss darüber debattieren, dann, wenn es geht, sich einigen oder eine Mehrheitsentscheidung herbeiführen und im Lichte der Problemlösung, wenn es sie denn gelingt oder Nichtlösung, dann neu entscheiden, wenn es notwendig ist.
Sie haben nichts gelöscht. Sie haben nichts verboten. Sie haben einfach entschieden, was sichtbar ist. Du konntest sagen, was du willst, nur hat es niemand mehr gehört. Denn Öffentlichkeit war kein Ort mehr, sondern ein Algorithmus, ein Filter, ein System. Democracy Down ist ein Roman über das leise Ende der Demokratie. Ein Journalist erkennt, dass es nicht die Gewalt ist, die die Wahrheit auslöscht, sondern die Struktur. Was wir sehen, was wir teilen, was wir glauben. Alles ist manipulierbar. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Democracy Down von Daniel Fürck. Ein Thriller über Sprache als Waffe und Demokratie als Opfer. Jetzt verfügbar. Überall, wo es Bücher gibt.
Aber genau diese Sachlichkeit, von der Sie sprechen, die scheinen wir ja selbst in den demokratischen Parteien immer stärker zu verlieren. Also wir verfallen ja auch in den demokratischen Parteien immer wieder in populistische Äußerungen an, in unsachliche, also wenn ich an eine CSU gegenüber den Grünen denke, dieses pauschal, alle machen alles falsch und wir machen es besser. Also die Sachlichkeit ist da ja auch.
Also noch einmal, ich verteidige den Streit in der Demokratie und Streit geht nicht ohne Polemik, geht nicht ohne Zuspitzung. Das vorausgesetzt, muss man natürlich immer überlegen, wie pauschal die Kritik ist, wie sehr man Zuspitzung unterliegt. Aber nun weiß ich auch, wie sehr Politiker geradezu verführt werden, Zuspitzung zu betreiben. Denn sie wissen, ein Politiker kommt in den Medien nicht vor. Ich kann das, ich antworte mal in Ich-Form, wenn ich dasselbe sage wie mein Parteivorsitzender. Langweilig. Wenn ich sachlich sage, das ist meine andere, ich unterscheide mich da in der Meinung von ihm, vielleicht gibt es eine Meinung, aber wenn ich sage, mein Parteivorsitzender ist ein Idiot, dann ist es eine sichere Meinung. Also ich erzähle das so, um zu sagen, wir erleben jetzt nochmal forciert durch die sozialen Medien, die ja nochmal viel ungeduldiger sind als vor Fernsehen und Zeitungen, die ja vergleichsweise gemächliche Medien sind. Also dadurch verführt, provoziert, sinkt die Zuspitzung immer, denn die Personalisierung, die Skandalisierung, die Entsachlichung dominiert in den sozialen Medien und man muss hinzufügen, das wird medial erzeugt und das Publikum reagiert auch darauf und will das auch im Grunde so haben. Also ich habe das oft genug erlebt, wenn man ein schwieriges politisches Problem darstellt, dann wollen die Leute nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr zuhören. Sie wollen ja, nein, sie wollen klare Schuldzuweisungen, sie wollen die einfache Lösung. Das ist in Zeiten von dramatischen Veränderungen, die mit so vielen Unsicherheiten und Ängsten verbunden ist, etwas Gefährliches. Die Sehnsucht in solchen Veränderungszeiten, die mit Unsicherheit verbunden sind, die Sehnsucht nach der einfachen, klaren Antwort, nach dem starken Mann, nach dem Alexander, der den gordischen Knoten durchlöst, ist riesengroß geworden. Das ist ein hochgefährliches Moment für die Demokratie.
Wir sitzen hier an einem Mittwoch im September und ich glaube, es war heute oder gestern, wo wir erstmals auch Umfragen gesehen haben, die YouGov-Umfrage, in der die AfD auch an der Union vorbeigezogen ist, wenn auch sehr knapp, aber dennoch, wir sehen, dass diese Zahlen nicht wirklich runterzugehen scheinen. Und das, obwohl ja auch quasi eine Union versprochen hat, wenn wir da sind, dann wird alles besser sozusagen. Das heißt, der Versuch, sich auch da so ein Stück weit Themen zu entleihen bei der AfD und mit denen Wahlkampf zu machen, ist ja dadurch auch schon wieder eigentlich gescheitert.
Ja, muss noch mal sagen, ich glaube, den Zusammenhang muss man, der Erfolg der AfD, wie überhaupt die Entwicklung in den demokratischen Ländern der Welt, das Erstarken rechtsextremistischer, populistischer Kräfte, ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen. Wir vollziehen nur etwas nach, was in Frankreich, Holland, Österreich, USA und so weiter schon stattfindet. Dieser Erfolg hat wirklich mit dem zu tun, was ich gerade zu beschreiben versucht habe. Je dramatischer die Veränderungen sind, je komplexer die Probleme erscheinen, umso größer das Bedürfnis einer verständlicherweise verunsicherten und auch durchaus verängstigten Bürgerschaft nach den einfachen, flotten, schnellen Antworten. Und dieses Bedürfnis, die Sehnsucht danach geradezu, können populistische Parteien besser befriedigen, verantwortungslos wie sie sind. Demokratische Parteien können das nicht aufklären. Sie müssen immer sachliche und deswegen irgendwie umständlich erscheinende Antworten geben, weil es in der wirklichen Welt, in der Demokratie keine Wunder gibt. Es gibt keine Problemlösung von heute auf morgen, sondern sie dauern immer länger, als ungeduldige Menschen es erwarten. Und das wird verschärft durch die Entwicklungen, die ich ja beschrieben habe. Und da saugt die AfD und die anderen Rechtspopulisten und Rechtskräfte ihren Honig draus. Also, dass wir in einer offenen Welt, in einer entgrenzten Welt leben, führt dazu, dass das Fremde und die Fremden uns näher rücken und uns in Frage stellen, was wiederum Abwehrkräfte sind. Dass man so viel Veränderungen erlebt, führt dazu, das kann ich ganz gut verstehen, dass Menschen erschöpft sind von der Veränderung, unwillig sind und denen glauben wollen, die sagen, muss gar nicht sein. AfD sagt, wir können die Grenzen dicht machen. Eine Klimakatastrophe gibt's gar nicht. Auf Europa muss man nicht Rücksicht nehmen, etc., etc. Das ist das Gefährliche, in dem wir uns befinden. Und da helfen übrigens nicht Versprechungen, sondern da muss man das Vertrauen erarbeiten in den langsamen Entscheidungs-, Meinungsbildungs- und Lösungsprozess von Demokratie, indem man immer wieder erläutert, das und das wollen wir tun, wir versprechen keine Wunder, das und das wird Schritt und Schritt das Problem verringern, erleichtern, vielleicht gar lösen. Also bei dem Thema Migration kann man das so sagen. Wenn man nicht will, dass um Deutschland und um Europa wieder eine Mauer gebaut wird, und ich weiß, was eine Mauer bedeutet als Ex-DDR-Bürger, wenn man das nicht will, dann muss man den Leuten sagen, es gibt nicht diese einfache, flotte Lösung, sondern da brauchen wir europäische Lösungen, Absprachen mit den Nachbarn, eine Mischung aus strengeren Regeln für die Zuwanderung, an vernünftiger Lasten- und Kostenverteilung von Zuwanderung, dann verbunden mit vernünftigen Anstrengungen der Integration, weil wir ja auch Arbeitskräfte brauchen. Das muss dann immer wieder so sachlich wie möglich erklärt werden, einem Teil der Bevölkerung, die gar nicht mehr bereit sind zuzuhören, die sondern voller Wut und voller Ängste sind. Man darf dann nicht einfach sagen, das halte ich für falsch, dass diejenigen, die da ihre Ängste und Empörung, ihr Gefühl des Heimatverlustes, wie auch immer ich das beschreibe, man darf sie nicht einfach beschimpfen als Nazis, sondern muss sagen, wir nehmen eure unsicheren Ängste ernst, aber wir versprechen euch nicht lügenhaft das, was die AfD euch verspricht, sondern das und das wollen wir tun und wir werden es schrittweise umsetzen. Da wird man immer noch nicht alle erreichen, denn natürlich inzwischen gibt es eine stabile AfD-Wählerschaft, in der es eben auch nationalistisches, rechtsextremistisches Gedankengut gibt, wo das Ressentiment gegen die anderen, gegen das Fremde, gegen die Veränderung, gegen das Neue so festsitzen, sich so festgesetzt hat, dass man die nicht mehr erreicht. Aber ich hoffe, andere erreicht man noch.
wenn ich das mit den Krisen und mit den einfachen Lösungen ein Stück weiter spiele, dann laufen wir eigentlich unweigerlich in eine, ich sage jetzt mal zumindest aus meiner Sicht, demokratische Katastrophe für 2029 hinein, oder?
Nein, das müssen wir nicht. Wir sehen nur, wenn wir ringsum blicken, das ist mir wichtig zu sagen, wie sehr unsere Art der Demokratie rechtsstaatlich, liberal und sozialstaatlich die Ausnahme in der Welt ist. Die Zahl der Diktatoren, der diktatorischen, der autoritären Herrscher nimmt zu, die Gefährdung von Demokratie ins illiberale Autoritäre zu, man muss nur nach Ungarn schauen und jetzt vor allem in die USA, was Trump dort macht, er ist dabei, die amerikanische liberale Demokratie zu zerstören. Wenn man das sieht, weiß man, wie kostbar unsere Demokratie ist und wie sehr wir sie verteidigen müssen und den Menschen sagen müssen, die Demokratie ist die politische Lebensform der Freiheit. Sie ist auch nach der Erfolgsgeschichte dieser Demokratie in Deutschland und Europa die Grundlage unseres guten Lebens. Die große Mehrheit der Deutschen hat ein gutes Leben. Und das hat mit Demokratie zu tun, ganz wesentlich. Daran muss man erinnern. Und nicht schon jetzt sagen, es gibt keine Chance. Allerdings geht es auch darum, und sage ich nochmal, ohne Wunder zu versprechen, man muss den überzeugenden Eindruck machen, dass man die ängstigenden Probleme versucht in den Griff zu bekommen. Und das heißt natürlich, wir brauchen eine florierende Wirtschaft, wir brauchen viel Innovation in diesem Lande, wir brauchen Regelung von Zuwanderung und Migration und erfolgreiche Integration, wir brauchen die Stärke unserer äußeren Sicherheit angesichts eines aggressiven Putin-Russlands und angesichts sozusagen beunruhigender Entwicklung einer neuen Teilung der Welt. All das muss man sagen, dass wir das in Angriff nehmen, Schritt für Schritt, ohne Wunder zu versprechen. Das muss man immer wieder sagen, nicht, was in Wahlkämpfen natürlich immer das Risiko ist, zu sagen, das und das versprechen wir. Dabei sind das immer Absichtserklärungen. Wir wollen das und das tun. Das sind ja doch nicht im Sinne von Versprechen, sondern das wollen wir tun. Also den Menschen immer wieder versuchen, so ehrlich wie möglich überhaupt sie mitzunehmen und ihnen vor allem deutlich zu machen, wir wissen, die Politiker wissen, die handelnden Politiker wissen, was die Ursache der Ängste und der Empörung und der Enttäuschung und der Wut vieler Leute sind. Und im Übrigen sage ich da noch, das ist übrigens nicht nur eine Aufgabe von Politikern. Ich habe eine einfache und fundamentale Erfahrung gemacht. Es gibt in der Kommunikation, in der politischen Kommunikation immer so ein eigentümliches Gefälle zwischen Politikern und Bürgern. Ich nenne das die Vorwurfsdistanz. Es ist so bequem, die Politiker zu beschimpfen und sie für an allem schuldig zu halten. Deswegen ist es wichtig, dass man von Bürger zu Bürger, von Nachbar zu Nachbar, von Kollege zu Kollege spricht. Da kann man nämlich nicht diesen Vorwurf machen. Also die Demokratie wird nicht nur durch den Staat, nicht nur durch die Politik, die Politiker verteidigt, sondern durch die demokratischen Bürger im Gespräch von gleich zu gleich, indem man ihnen sagt, das begreift doch, wer AfD wählt, gefährdet unser gutes Leben, gefährdet unseren Wohlstand, weil unser Wohlstand davon abhängt, dass wir in einer Demokratie leben, in einer offenen Welt, schon weil wir eine Exportnation sind und davon ein wesentlicher Teil unseres Wohlstands kommt, das immer wieder zu erläutern. Begreift ihr, wie sehr ihr euch selber schadet, wenn ihr eine antidemokratische oder jedenfalls demokratiegefährdende Partei wählt?
Aber genau diese Augenhöhe zwischen auch Bürger und Politikern haben wir ja irgendwie nie so richtig gelernt, habe ich das Gefühl. Also ich habe versucht, da mal so ein bisschen tiefer auch in die Geschichte reinzugehen, zu versuchen, das besser zu verstehen, weil ich habe das Gefühl, wenn ich in anderen Ländern bin, wenn ich zum Beispiel, und ja, auch die sind nicht vor rechten Tendenzen gefeit, aber wenn ich in die nordischen, skandinavischen Länder schaue, dann würde da keiner auf die Idee kommen, von denen da oben zu sprechen. Die, wenn man mit den Menschen dort, und ich war viel in diesen Ländern unterwegs, diesen Menschen spricht, dann sprechen die immer von wir als Volk, ja, als Nation. Ja. Ja. Und wenn ich hier auf die Straße gehe, dann selbst in Berlin würden die sagen, die da oben oder die da hinten.
Das macht mich traurig. Also wenn es so stimmt, kann man nur neidisch auf die skandinavischen Länder sein und muss danach fragen, woran liegt das? Das liegt nicht nur an den Politikern selber. Ich habe das an mir selber erlebt. Es ist ein Unterschied, ob ich wahrgenommen werde im Fernsehen, Fernsehen monumentalisiert immer und schafft in der Suggestion der Nähe eine Ferne. Wenn ich den Leuten direkt begegne, mit ihnen diskutiere, dann merken sie, ich bin ja einer wie sie, der mit einer gewissen Verantwortung hat, vielleicht sogar einen Erfahrungs- oder Wissensvorsprung, weil er das jetzt hauptberuflich macht. Also diese Erfahrung habe ich immer wieder gemacht. Und deswegen ist es ja wichtig, dass Abgeordnete immer fort auch den Kontakt suchen, das machen sie ja auch alle, aber auch das gehört ja dazu, was habe ich als Abgeordneter, wie viele Veranstaltungen habe ich gemacht, Sprechstunden und so weiter hingegangen, aber es setzt immer voraus, dass Bürger sich darauf einlassen, dass sie kommen und nicht nur Abfahrt. Nicht? Und bis hin, um es ins Heitere zu wenden, Stichwort Fernsehen, dass dann Leute dann sagen, Herr Thiese, Sie sind ja gar nicht so dick, wie Sie im Fernsehen aussehen. Nicht? Und da habe ich immer nur gelacht und gesagt, das Fernsehen macht monumentalisiert, es vergrößert und macht dicker. Das mir, ich erinnere mich, als DDR-Bürger, als Ossi hat man immer Westfernsehen gesehen. Denn als ich den Helmut Kohl zum ersten Mal selber gesehen habe, ich dachte, na, so groß und dick ist er ja gar nicht, wie er im Fernsehen immer wirkt. Also selbst an dieser massiven Figur wie Helmut Kohl konnte man sehen, dass das Fernsehen monumentalisiert und gewissermaßen auch entfernt. Also das mehr anekdotisch. Natürlich, Vertrauen ist etwas sehr Kostbares, man verliert es schnell und erwirbt es nur mühselig wieder. Das müssen alle Politiker und Abgeordneten immer auch wissen. Aber es gilt eben auch für Bürger. Demokratie lebt davon, dass die Bürger bereit sind, denjenigen, die sie gewählt und beauftragt haben, gewissermaßen stellvertretend für sie die gemeinschaftlichen Angelegenheiten zu regeln, dass man denen einen Vertrauensvorschuss gibt. Und nicht in jedem Moment, das ist falsch, das läuft fehl, sondern man muss ihnen erstmal einen Vertrauensschuss geben, weil es eben diese flotten und wunderbaren Lösungen nie gibt. Und es dauert immer. Und es ist viel mühseliger. Die demokratische Politik ist enttäuschungsbehaftet und sie ist manchmal in sich grau und hässlich und sie wird nur medial dann manchmal ins Skandalöse, ins Personalisierte verschärft, ins Unterhaltende verzerrt. Und da sage ich, das ist eine systemische Verzerrung von Demokratie. Die Talkshows sind ein wunderbares Beispiel dafür. In denen geht es schon um Politik und Information. Aber es ist natürlich eine Show. Es ist Zuspitzung, es ist Personalisierung. Und die wirkliche Politik ist viel mühseliger. Das sind Aushandlungsprozesse. Das hat mit Sitzefleisch zu tun. Es hat mit Kompromisssuche zu tun, mit Verstehen lernen, mit Interessenausgleich. Das alles kann man in Shows nicht wirklich darstellen.
Und dann neben dem Fernsehen und den klassischen Medien haben wir die sehr algorithmusgesteuerten sozialen Netzwerke.
Die verschärfen das Ganze
erheblich. Genau, und die natürlich das verstärken, wo ohnehin Diskussion entsteht. Und Diskussion entsteht in der Regel dort, wo deutliche Meinungen gesagt werden, wo ja. Populismus.
Nein, es ist doch viel schlimmer, was das wirkliche Gefahr ist, dass das Internet, diese Massenmedien, ja die Bürgerschaft spalten, indem es ja dort Echoräume der eigenen Vorurteile gibt. Man kann immer bei seinen eigenen Meinungen bleiben, man verstärkt sie, das fördert Aggressivität. Das sind eigene Zirkel der Wirklichkeitswahrnehmung, da entstehen unterschiedliche Wirklichkeiten. Demokratie lebt aber davon, dass die Bürgerschaft, die Gesellschaft, jedenfalls in ihrer Mehrheit, eine ungefähr gleiche Wirklichkeits- und Problemwahrnehmung hat, damit sie darüber reden kann, das sind die Probleme und über deren Lösung können wir jetzt streiten. Aber wenn es ganz unterschiedliche Wirklichkeitswahrnehmungen gibt, mir ist das richtig aufgegangen während der Corona-Zeit, dass es da eben einen Teil des Publikums gibt, die behaupten, gibt es überhaupt nicht Corona? Es gibt es gar nicht, das ist eine Erfindung. Man merkt, da wurde mir klar, also wir sind in Wahrnehmungsspaltung in dieser Gesellschaft geraten, wesentlich befeuert und erzeugt von diesen Echokammern der sozialen Medien, die bedrohliche Qualität angenommen haben.
Weil Sie die Pandemie gerade schon ansprechen. Ich habe immer das Gefühl, und ich will es jetzt nicht den Todesstoß nennen, weil dafür bin ich doch zu optimistisch, aber genau diese Zeit hat natürlich schon auch dazu gesorgt, dass wir kommunikativ, glaube ich, auch auf politischer Ebene viele Fehler gemacht haben und dadurch auch viel Vertrauen verspielt wurde, weil natürlich schnell gehandelt werden musste, ja, keine Frage.
Ich bin etwas vorsichtig. Also man wird darüber reden, was daran Fehler waren. beziehungsweise was vermeidbare oder unvermeidbare Fehler waren. Denn es war eine neue dramatische Situation. Ich werde nie vergessen, die Bilder aus Bergamo mit den Hunderten von Särgen von Corona-Toten. Da war so ein Entscheidungsdruck in einer Situation, wo man nicht genau wusste, was ist das für ein Virus? Wie verbreitet er sich? Was sind die effektivsten, vernünftigsten Maßnahmen? Also es musste schnell gehandelt werden. Die Wissenschaftler haben mitgeredet und so weiter. Das kann man, darüber kann man kritisch debattieren. Aber man soll es unter der Voraussetzung tun, dass man die damaligen Kenntnisstand, den damaligen Entscheidungssituation fair bewertet. Und im Rückblick wird man sagen, dass Deutschland ziemlich gut herausgekommen ist. Es hat weniger Tote gegeben als anderswo. Man wird denjenigen sagen, die, das sei alles übertrieben gewesen, sagen, bitte schaut hin, es gibt Long-Covid. Also diejenigen, die behaupten, es war alles Quatsch. Und guckt hin, welche Wirkung das wirklich hat, trotz aller energischen Maßnahmen. Und dann wird man auch sagen müssen, das war übertrieben, das hätte man so nicht machen müssen. Aber unter den damaligen Voraussetzungen ist die Entscheidung verantwortlicherweise so gefallen. Man muss daraus lernen fürs Nächste. Aber ohne diese billigen, flotten moralischen Vorwürfe postfestum, hinterher weiß man es immer besser. Und das sollte man berücksichtigen. Deswegen ist schon ganz vernünftig, dass es da jetzt eine entsprechende Untersuchung gibt, eine Kommission, die das aufarbeitet. Das ist in Ordnung. Man soll was daraus lernen. Aber ich sage es noch einmal, in einer solchen Situation zu sagen, gar nichts tun, war keine Option. Es ging nur darum, nicht zu wenig zu tun. Und ich glaube, das ist insgesamt gelungen. Und dann wird man sehen, ich glaube auch, dass man im Rückblick weiß, den Zugang zu Krankenhäusern und alten Pflegeheimen zu verwehren, das war falsch. Wahrscheinlich war es auch falsch, so lange Schulen zu schließen. Und so. Das sind die beiden ersten Kritikpunkte, die einem einfallen. Aber dass die Regierungen, die Parlamente handeln mussten. Ich hoffe, das werden auch alle Kritiker respektieren.
Aber auch da haben wir natürlich so ein bisschen das Problem, dass die schnelle populistische Anschuldigung schneller und fester verfängt als die komplexe Aufarbeitung.
Nichts ist leichter als leichter als zu schimpfen und anderen Schuld zu weisen. Nichts ist leichter. Es hat aber nichts mit demokratischer Politik zu tun. Da wünsche ich mir schon denjenigen, die schimpfen sollten, ein einziges Mal in Verantwortung geraten. Dann werden sie sehen, wie viel man abwägen muss. Denn politische Entscheidungen sind immer Entscheidungen unter Unwägbarkeitsbedingungen. Man weiß nicht genau, ob die Entscheidung die Wirkung haben wird, die man beabsichtigt. Und der Vorteil der Demokratie ist, dass man Entscheidungen auch korrigieren kann. Das ist ihr Vorteil.
Jetzt haben Sie als Bundestagspräsident ja sehr lange über dieses Ruhehaus gewacht sozusagen und auch über die Kultur in diesem Haus. Wenn Sie da auch hineinschauen heute und über die letzten Jahre, auch mit einer AfD, die ja sich da sehr eigene Regeln definiert, sage ich mal vorsichtig, was Debattenkultur bedeutet und was Anstand auch in der Debatte bedeutet. Wie geht's Ihnen damit, wenn Sie heute sich Bundestagsdebatten ansehen?
Ich bin froh, dass ich nicht mehr im Präsidium sitzen muss. Denn nach allem, was ich wahrnehme und mal höre und schaue ich mir eine solche Debatte an, ist da schon eine Verrohung der kommunikativen Sitten eingetreten durch die AfD. Ständigen Zwischenrufe, die Beschimpfungen, die Beleidigungen, die daran kommen. Und vor allem der Umstand, dass die AfD die Bundestagsdebatten geradezu systematisch missbraucht, um daraus gewissermaßen die Häppchen für Social-Media-Auftritte zu gewinnen. Man redet gar nicht argumentativ zu den anderen, sondern man redet so, dass es verwendet werden kann in Social-Media-Aufständen, um dann sozusagen Wirkungen der Meinungsbeeinflussung, der Forcierung von Hass und Aggressivität zu erzeugen. Das ist in bestimmter Weise ein Missbrauch des Parlaments. Denn der Parlament ist eigentlich der Ort, wo man sich auch polemisch, auch mit Entschiedenheit und Schärfe argumentativ austauscht, miteinander widerspricht. Aber wenn man für Social Media redet und immer solche Zuspitzungen formuliert, die dann verwendbar sind, dann ist das ein wirklicher Missbrauch von Parlaments.
Unabhängig davon, also gebe ich Ihnen natürlich vollkommen recht, habe ich aber auch das Gefühl, wir haben so ein bisschen parteiübergreifend das Zuhören verlernt. Also auch der Respekt untereinander über die Parteien hinweg ist aus meiner Sicht.
Da bin ich etwas vorsichtig. Im Parlament, das ist ja der Vorzug des Parlaments, wenn man dort sitzt, ist man gezwungen zuzuhören. Meine Sorge ist eher, dass in der Gesellschaft die Bereitschaft zuzuhören abnimmt, sondern dass da sozusagen ein fast kulturkämpferisches Klima entstanden ist dadurch, dass inzwischen die Betroffenheit mehr zählt, die subjektive Wahrnehmung zählt, dass man das artikuliert, dass Herkunft, ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht, sexuelle Orientierung und so weiter, alles mögliche, dass das mehr zählt als das, was jemand sagt und was er argumentativ austauscht und wie er sich korrigiert. Und man kann ja solche Zuspitzungen machen, aber dann überlegt man, ja, wer hört überhaupt noch zu? Wer ist noch bereit, sich darauf einzulassen? Wenn sozusagen diese Art von kommunikativer Betroffenheitskultur dominiert, wenn dominiert die kommunikative Kultur der radikalen Zuspitzung der jeweils eigenen Meinung und nicht es darum geht, und sich auszutauschen, Argument gegen Argument zu setzen. Im Parlament muss man das eigentlich machen. Die AfD, über die habe ich gesprochen, was sie da tut, was sie da treibt. Sonst geht es schon darum, dass man sich in der Sache widerspricht, Argumente darlegt, auch polemisch, auch zugespitzt, wenn es nicht persönlich beleidigen wird, ist das in Ordnung. Große Debatten sind immer auch Debatten, in denen unterschiedliche Positionen sichtbar werden. Und zwar begründete Positionen. Darum geht's. Also mein Eindruck ist nicht so sehr, dass in den Parlamenten weniger zugehört wird. Da wird man ja regelrecht gezwungen. Aber mein Eindruck ist, dass in der Gesellschaft, in der sozialen Kommunikation weniger zugehört ist. Man ist in seinen Echokammern, man will nur die eigene Meinung bestätigt sehen, sich auf eine andere Meinung einzulassen und zu prüfen, hat der vielleicht doch recht mit seinem Argument. Das ist immer mühsamer, ist immer anstrengender. Nichts gefällt uns besser als die Bestätigung der eigenen Meinung. Da fühlen wir uns wohl. Aber sich darauf einzulassen, dass der andere vielleicht mit seinen Argumenten auch recht hat, das ist anstrengend. Aber das ist eine Grundtugend für die Demokratie.
Jetzt waren Sie ja lange im Präsidium. Wie schafft man denn diese Balance eigentlich zwischen Neutralität auf der einen Seite und der eigenen Identität, die ja natürlich auch eine gewisse Parteiidentität beinhaltet?
Das ist gar nicht so schwierig. Man hat in der Ausübung seines Amtes fair neutral zu sein. Weil der Sitzungsleitung hat die eigene politische Meinung nichts zu suchen. Sondern da hat man fair gegenüber allem, man hat auf die Regeln zu achten. Also das ist was Fairness und Neutralität. Aber als Bundestagspräsident ist man ja kein politisches Neutrum, kein Eunuch, hätte ich beinahe gesagt, um es etwas gehässig auszudrücken, sondern man hat Meinungen, die man auch außerhalb seiner unmittelbaren Amtsführung artikuliert. Alle Bundestagspräsidenten waren auch profilierte, parteipolitisch profilierte Politiker. Schäuble, Lammert, Süßmuth, ich auch, ja. Das gehört zum Amt. Wenn man ein Nobody ist, einer, der meinungslos ist, dann ist man auch an dem Amte, an dem Platze falsch. Aber wie gesagt, während der Ausübung des Amtes, in der Führung des Hauses insgesamt, hat man fair und neutral zu sein und nicht parteipolitisch einseitig.
Wenn Sie da auf Julia Klöckner schauen, die ja sehr viel Kritik auch abbekommen hat in den ersten Monaten ihrer Amtszeit, Sie haben in einem Interview mit der Zeit schon mal gesagt, vieles davon, was sie an Kritik einstecken muss, sehen sie nicht so. Also hat sie richtig gehandelt. Dennoch hatte ich zum Beispiel das Gefühl, in dem Moment, wo es darum ging, die LGBTQ-Flagge zu hissen zum Beispiel, hat man unnötig, also man kann das natürlich vielleicht so verargumentieren aus Parteisicht oder wie auch immer oder auch nach den Regeln des Hauses, aber hat man da nicht unnötig ein Fass geöffnet?
Also ich will nicht die Amtsführung einer Nachfolgerin kommentieren, das gehört sich nicht. Sofern Frau Klöckner strikt auf den Regeln des Hauses besteht und eisern an dem Grundsatz festhält, im Parlament zählt nur das Wort, darf nur das Wort und das Argument zählen und nichts anderes, werde ich sie immer unterstützen. Das ist wichtig. Alles andere sind dann Themen der allgemeinen politischen Debatte. Da kann man darüber streiten, ob sozusagen alles an der Betroffenheit der LGBTQ-Gemeinschaft zu messen ist oder nicht, ob es nicht auch noch andere Gradmesser für die Liberalität und die Vielfalt unserer Gesellschaft gibt, an denen wir zu messen haben.
Wenn Sie heute mal den Blick über den Atlantik wagen und wir uns die Kultur dort anschauen, die politische Kultur, die ja kaum noch vorhandene politische Kommunikationskultur, wo Wahrheit irgendwie so gar nichts mehr zu zählen scheint, wie fühlen Sie sich da?
Also hoch beunruhigend, zumal es doch so einen Erfahrungsgrundsatz gibt. Alles, was in den USA stattfindet, kommt ein paar Jahre später bei uns auch an. Das macht ja noch beunruhigender. Wir erleben dort, wie eine Demokratie zerstört wird. Wie Trump eine immer autoritäre Herrschaft ausübt. Er bekämpft Zeitungen und Journalisten. Er bekämpft de facto auch die Rechtsprechung, die Unabhängigkeit. Er verfeindet demokratische Gegner, indem er plötzlich die Demokraten, die andere große demokratische Partei, als linksextremistisch und linksradikal einstuft mit entsprechenden Konsequenzen. Er fordert auf zu Hass in der Bevölkerung, zu Meinungsbespitzelung. All das sind dramatische Entwicklungen in Richtung einer zerstörten Demokratie. Da hilft auch nicht die Erinnerung daran, dass er demokratisch gewählt ist. Natürlich macht das ja noch beunruhigender, dass er weiß, dass er einen Teil der Stimmung der amerikanischen Bevölkerung hinter sich hat. Das ist so. Aber ich will nichts vergleichen. Wir wissen aus dem Blick in andere zerstörte Demokratien, dass das noch nie anders war. Dass Diktatoren immer auch Emotionen, Meinungen in der Bevölkerung auf ihrer Seite hatten. Das ist das Beunruhigende. Und deswegen sollten wir daraus lernen, wie soll ich das nennen? In allem Streit, der zur Demokratie gehört, auch immer sozusagen an einer Stelle gemeinsam zu sein in der Verteidigung unserer Demokratie. Das muss das gemeinsame Sein der demokratischen Parteien, egal ob sie jetzt in der Regierung sind oder in der Opposition.
Ich habe unter dem Titel Democracy Down gerade einen Roman fertig geschrieben, in dem ich eine Gesellschaft beschreibe in einer nahen Zukunft, in der man Demokratie nicht mit Waffen zerstören muss, sondern mit Sprache zerstören kann, was natürlich schon immer der Fall war, aber jetzt durch Algorithmen und die Kontrolle über diese Algorithmen, egal ob direkt oder indirekt, man ja sehr genau beeinflussen kann, was überhaupt noch wahrgenommen wird, welche Wahrheit sozusagen, wenn wir über dieses schöne Wort der alternativen Fakten sprechen, welche Wahrheit überhaupt noch gesehen wird, welche Wahrheit überhaupt noch Gehör bekommt. Und ich damit natürlich vollkommen steuern kann, was tatsächlich dann auch die Meinung der Gesellschaft ist. Da sind wir nicht mehr so weit entfernt in der USA.
Ja, Sie kennen sicher dieses unerhörte Buch von Klemperer, LTI, über die Sprache des Dritten Reiches. Man sieht, wie man durch Beeinflussung von Sprache, Besetzung von Begriffen, Meinung beeinflussen kann und Demokratie zerstören kann. Umso wichtiger ist die Unabhängigkeit der Medien, der Unabhängigkeit von Zeit. Deswegen müssen wir unser öffentlich-rechtliches Rundfunk- und Fernsehsystem unbedingt verteidigen. Ist ganz kostbar. All das gehört dazu. Und wir müssen aber zugleich auch darauf achten, dass etwas, ein Eindruck nicht zunimmt, der ja auch bei uns vorhanden ist, wenn ich das richtig lese und auch in Gesprächen wahrnehme. Dass nämlich ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung der Meinung hat, die Wahrnehmung hat, sie können hier nicht mehr frei sich äußern. Und da fasst man sich an den Kopf und sagt, was ist denn da los? Ich kann doch im Unterschied zur DDR, was ja meine biografische Erfahrung aus der ersten Hälfte des Lebens ist, ich kann doch im Unterschied zur DDR meine freie Meinung frei sagen. Ich muss nur gewärtigen, dass ich dafür kritisiert wird, dass mir widersprochen wird. Also eine beunruhigende Wahrnehmung einer Leute. Und dann versuche ich das zu erklären. Das hat schon damit zu tun, dass es auch in unserer Demokratie natürlich nicht von oben verordnet, von irgendeiner zentralen Stelle oder von einem Präsidenten, so etwas gibt wie Sprachregelungen, wie so eine mehrheitliche Meinung, die sich durchsetzt, sodass andere gar nicht mehr den Eindruck haben, dass ihre andere Meinung artikuliert wird. Das geht bis hin zu der von oben verordneten gendergerechten Sprache. Die Mehrheit der Deutschen sagt, ich will so weitersprechen können wie bisher, ohne dass ich verdächtig war, ein Reaktionär zu sein, konservativ zu sein oder gegen Gleichberechtigung zu sein. Aber das ist die Unterstellung. Und das gilt, wenn ich Deutschlandfunk höre, merke ich, wie viele Leute dort sozusagen mir mit einer anderen Sprache kommen. Ohne dass ich will gar keinen Kampf anstellen, aber ich meine, da erleben Leute, dass da ein Kulturkampf gegen ihre Sprache geführt wird. Tagtäglich. Und da entsteht dann der Eindruck, dass wir so einen eingeengten Meinungskorridor haben. Und deswegen sage ich, die Vielfalt von Meinung muss zur Sprache kommen. Es gab kein sprachliches Diktat geben. Die Grenze all dessen ist unsere Verfassung, sind die Grundrechte, sind die Regeln des Schutzes der Menschenwürde. Aber innerhalb dessen sollte der Korridor nicht zu eng sein, auch wenn ich dann mit Meinungen behelligt werde, die mich ärgern und denen ich widersprechen würde. Ja, das ist so. Also das gehört dazu. Ich sage das so, weil mich das zunächst mal sagt, ihr seid doch irrsinnig zu behaupten, man könne unsere Meinung nicht mehr frei sagen. Aber es gibt ganz viele Leute, die das Gefühl haben, und die AfD trichtert es ihnen erst recht ein, obwohl sie unablässig alles frei sagen. Im Parlament, in den Medien, überall. Das ist ja das Irre. Die AfD sagt, man kann hier nicht mehr frei seine Meinung sagen und sagt unablässig frei ihre Meinung und zwar noch, nach meiner Meinung, ihre gehässigsten und kritikwürdigsten Meinungen. Aber sie behaupten dann immer, sie dürfen es nicht sagen. Und dann gibt es viele Leute, die sagen, die glauben das. Aber ich glaube eher, dass ganz viele Leute sagen, ich werde eben in bestimmter Weise sprachlich und meinungsmäßig bevormundet. Und das gefällt vielen Leuten nicht. Und interessanterweise sogar etwas mehr in Ostdeutschland, weil die sich immer noch erinnern an die Maßregelungen und die Bevormundungen, die politischen und sprachlichen Bevormundungen der SED-Diktatur.
Bürger und Bürgerinnen in freien Demokratien, in denen diese Demokratien auch noch sehr funktionsfähig sind, wie es ja in Deutschland nach wie vor glücklicherweise ist, neigen ja auch gerne dazu, dass sie sich da so ein bisschen zurücklehnen und optimistisch sind und darauf hoffen, dass es schon nicht so schlimm werden wird. Wie dringend müssen wir denn aus diesem Optimismus herauskommen in eine Zuversicht, die auch mit einer Handlung verbunden ist, dass wir jetzt irgendwie mal das hinbekommen und aktiv werden, um dieses schöne Leben, was wir durch diese freie Demokratie führen dürfen, auch zu verteidigen?
Ich mag das Wort Optimismus nicht, weil schon habe ich einen DDR-Schaden davon getragen. Der DDR war Optimismus verordnet von oben her und deswegen habe ich so eine gesunde Skepsis und eine skeptische Erwartung gegenüber dem, was passiert ist, dann schon angemessene Haltung. Aber daran muss man erinnern, es gibt von Václav Havel diesen wunderbaren Satz, Hoffnung heißt nicht, dass eine Sache gut ausgeht, sondern dass sie in sich vernünftig und richtig ist und sich dafür für sie einzusetzen lohnt. Ich habe das jetzt ein bisschen variiert, seinen wunderbaren Satz. Das heißt, ich sage nochmal, es geht nicht darum, die Politik darf nicht Resignation und nicht Pessimismus vertreiben. Aber sie darf auch nicht den Eindruck eines schnöden Optimismus machen. Es sei alles ganz leicht und flott und ihr müsst nichts tun, wir richten das für euch. Es ist so eine bestätigte autoritäre Erwartung, die ja viele Bürger haben. Viele Menschen sagen, jetzt löst doch mal für uns unser Problem. Viele Bürger haben so, wenn ich etwas böse bin, sage ich, eine konsumistische Einstellung zur Politik. Die sollen gefälligst die Problemlösungen, die ich erwarte, der mich Schmerzen und beunruhigenden Probleme mir auf dem Silbertablett darbieten. In der Demokratie geht es nur um die Einladung mitzumachen. Mitzustreiten und auch zu akzeptieren, dass es kaum Problemlösungen gibt, die ganz ohne Veränderungen und ohne Schmerzen sind. Also man kann es an unterschiedlichsten Beispielen zeigen. Der Sozialstaat, den ich die größte europäische Kulturleistung nenne, schauen Sie in die USA, nach China, Russland, nach Afrika, es gibt keinen vergleichbaren Sozialstaat, wie wir in Europa haben, Stichwort soziale Marktwirtschaft. Der Sozialstaat muss durchaus reformiert werden, in welche Richtung, aber dann müssen möglichst viele mittun und es wird nicht ohne Veränderungsschmerzen geben. Rente. Wir müssen darüber debattieren, was ist richtig in der gerechten Verteilung der Lasten einer zukunftsfähigen Rente zwischen den Generationen. da müssen, beim Debattieren, da darf man nicht erwarten, dass da eine Lösung gibt, die niemand berührt und die nicht zu Verärgerung und Irritation führt. Das ist es, unausweichlich so. Und natürlich weiß ich auch, dass der Streit darum geht, nicht, wer kriegt dann den Ärger ab, welche Partei kriegt den Ärger mehr ab, das ist ja alles verständlich. Das soll man nicht erwarten, aber das kann man beim Renten, bei Bürgergeld kann man das sagen, bei Regelung von Arbeitszeit und bei vielen anderen Dingen, bei den Anstrengungen für mehr Bildung. Überall geht es darum, nicht nur etwas, dass die Politik etwas leistet, sondern die Bürger einbezogen werden in die Anstrengungen der Veränderung.
Dann sind wir mal, also ein schlauer Mensch hat mal zu mir gesagt, Optimismus ist wie Hoffen ohne Verantwortung übernehmen und Zuversicht erfordert eigenes Zutun, dass es ja, funktioniert. Ja, das ist eine
Unterscheidung. Also, Optimismus ist so was Billiges, nicht? Also wie gesagt, Hoffnung heißt auf eine Sache setzen, von der man überzeugt ist, dass sie richtig ist.
Insofern glauben wir an die Zuversicht und daran, dass wir alle tätig werden und im ersten Schritt vielleicht erstmal verstehen, warum es sich lohnt, dafür einzustehen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Gerne.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.